Meine Lieben, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Keine Floskel. Ich freue mich, dass wir zusammen wieder in den Römerbrief eintauchen. Ihr seht hier, wir sind schon in Folge 9. Dann sollten wir sagen, erst. Den Titel, den ich gewählt habe für diese Predigt, lautet Gottes Zorn mit dem Untertitel Verlassen und überlassen. Verlassen und überlassen. Wir haben ja das erste Kapitel eingeteilt in drei Abschnitte. Und jetzt aktuell befinden wir uns in den Versen 18 bis 32, wo es um den Zorn Gottes geht. Wo es um das Gericht Gottes geht über die Menschen. Genau, und ich dachte mir, die letzte Predigt ist schon 2 Monate her. Von dem her, also ich kenne es von mir, gerät mit der Zeit viel in Vergessenheit. Deshalb möchte ich euch wieder abholen. Abholen, mit hineinnehmen in den Römerbrief. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Und bevor ich das mache, lasst uns zuerst den Text lesen. Schlagt auf, die eine Bibel dabei haben, Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, Verse 24 bis 27. Römer Kapitel 1, Verse 24 bis 27. Da heißt es: Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Harter Text, nicht wahr? Sehr ungeschminkt, sehr direkt. Muss man erstmal verdauen. Also ich muss den erstmal verdauen, als ich mich darauf vorbereitet habe. Braucht Zeit. Ich will euch in diesen Text hineinholen, aber zuvor, wie ich schon vorher gesagt habe, will ich euch erst nochmal hinführen in diesen Text, Was haben wir letztes Mal behandelt? Was haben wir letztes Mal gesehen? Das letzte Mal haben wir gesehen, dass der Mensch sich in einer Abwärtsspirale befindet. In einer Abwärtsspirale, in keiner Aufwärtsspirale, dass er Gott sucht, dass er Gott liebt, dass er Gott anbetet, ihn preist. Nein, sondern im Gegenteil, der Mensch, er entfernt sich immer weiter von Gott. Und ich habe euch hier diese Abwärtsspirale letztes Mal schon gezeigt. Da haben wir gesehen, wie der Mensch sich Stück für Stück immer tiefer und tiefer in sein Elend stürzt. Allgemeine Offenbarung. Ja, zu Beginn sehen wir, Gott hat sich in der Schöpfung allen Menschen offenbart. Der Mensch, er besitzt eine gewisse Erkenntnis darüber, dass es Gott gibt, dass ein Gott da ist, ein Schöpfergott, der hinter dieser Schöpfung steht. Ja, es ist wie mit einem Gemälde, das auf ein was Künstler hinweist. Hinter diesem Gemälde steht ein Künstler. So auch hinter dieser Schöpfung steht ein Schöpfer. Und der Mensch weiß das, denn Gott hat es ihm offenbart. So haben wir es im Römer-Text gelesen. Aber was macht der Mensch? Er hat diese allgemeine Offenbarung, aber was macht er? Er unterdrückt diese Wahrheit. Er lehnt diese Wahrheit über diesen Schöpfergott ab. Er will diesen Schöpfergott nicht. Und das sehen wir daran, dass er sich auch weigert. Er lehnt die Wahrheit ab, er weigert sich, Gott anzubeten, ihm zu danken, ihn zu ehren für all das, was er erschaffen hat. Ja, also eine klare Rebellion. Und dann geht es noch tiefer. Es geht noch tiefer. Ich habe hingeschrieben, der Mensch wird philosophisch. Er wird philosophisch. Er entwickelt stattdessen selber leere Gedanken, nichtige Gedanken, törichte Gedanken, die nichts mehr mit der Wahrheit zu tun haben. Denn was bleibt ja übrig? Ich lehne ja die Wahrheit ab, also bleibt ja nur die Lüge. Und darin sind die ganzen Gedanken verzwickt. Und in dieses leere Denken, in dieses falsche Denken manövriert sich der Mensch immer tiefer hinein, bis er irgendwann auch blind wird für die Wahrheit. Blind, sein Herz wird verfinstert. Was sind das für Gedanken? Was sind das für nichtige Gedanken? Nun, es sind Gedanken, wo der Mensch sich selber seinen Gott, seinen Götzen zusammenbastelt, in welcher Form auch immer, den er dann verehrt, den er anbetet. Das heißt, Gott wird, was? Ausgetauscht. Der Schöpfergott, dem alle Ehre auch zu Recht gebührt, er wird ausgetauscht. Und nun bekommt das Geschöpf die Anbetung. Das Geschöpf bekommt die Ehre, nicht mehr Gott. Und das ist Götzendienst. Das Geschöpf verehrt das Geschöpf, so könnten wir sagen. Wir könnten auch sagen, der Mensch wird nicht nur hier philosophisch, sondern auch religiös. Wird religiös. Er sucht sich seinen Götzen. Und das Heftige auch dabei ist, bei all dieser ganzen Abwärtsspirale kommt der Mensch sich so weise vor, so klug, so intelligent und meint, er hat es verstanden. Und dabei macht er sich in Gottes Augen zum Narren. Und er erkennt gar nicht, wie blind er ist, auf welchem falschen Weg er ist. Und jetzt heißt es hier, in Vers 24, darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Also warum hat Gott die Menschen da hingegeben? Darum, wegen dieser Abwärtsspirale, weil der Mensch das mit Gott macht. Er ersetzt ihn, er tauscht ihn aus. Und Gott lässt so mit sich nicht umgehen. Gott sagt, das geht so nicht. Jesaja 42, 8 heißt es, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott sagt, es ist meine Ehre. Mir gebührt Anbetung. Nicht dem Geschöpf, nicht dem Menschen, nicht dem Tier, nicht der Statue. Mir gehört Anbetung, sagt Gott. Weil der Mensch das macht, hat es Folgen. Es bringt Zorn. Es bringt Zorn. Das ist das, was wir auch in Vers 18 mal behandelt haben, im Kapitel 1. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist dieser Zorn. Wir haben ja schon einige Male über über den Zorn Gottes gesprochen. Wir haben gelernt, es ist kein so willkürlicher Zorn, kein unkontrollierter Wutausbruch, sondern es ist ein begründeter Zorn. Es ist ein berechtigter Zorn, es ist ein verdienter Zorn, weil Gottes heiliges und gerechtes und gutes Wesen es verlangt. Wenn wir allgemein so die Schrift lesen von 1. Mose bis Offenbarung, dann sehen wir, wie auf unterschiedliche Weise Gottes Zorn sich zeigt. Schaut mal her, da gibt es wahrscheinlich mehrere Kategorien, ich habe vielleicht nicht alle, aber ich habe mal so eine Gliederung gemacht, wie Gott seinen Zorn offenbart. Das erste ist, es gibt einen katastrophalen Zorn. Einen katastrophalen Zorn. Was ist damit verbunden? Sintflut, 1. Mose 7 zum Beispiel. Wir kennen es auch mit Sodom und Gomorra, 1. Mose 19, wo Gott seinen Zorn offenbart. Vielleicht auch Ägypten, die 10 Plagen. Es hat ein größeres Ausmaß, ein katastrophales Ausmaß. Gott wird zornig. Dann haben wir konsequenter Zorn. Das heißt, man tut etwas, man sündigt und das hat Folgen. Das bringt Schaden. Das haben wir hier im Römerbrief, aber haben wir auch zum Beispiel im Alten Testament, wir kennen das von König Saul, er wird ungehorsam, er hört nicht auf das, was Samuel bzw. was Gott ihm sagt. Und was sagt Gott daraufhin? Dein Königtum wird dir genommen. Hat Konsequenzen. Oder als Israel in der Wüste ist und murrt und Gott sagt, ich schicke euch in das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließen und so. Und dann glauben sie dem nicht, dass Gott sie durchträgt, dass Gott ihnen den Sieg schenken wird. Sie murren, sie klagen sich an, sie wollen sogar Mose und die Späher aussteinigen. Gott sagt, okay, 40 Jahre Wüstenwanderung. Hat Konsequenzen. Erlösender Zorn, mir ist kein besserer Begriff eingefallen, kann vielleicht ein bisschen irreführend sein. Wenn wir von Zorn reden, denken wir ja nicht, dass uns Zorn irgendwie erlöst. Aber was habe ich damit gemeint? Das ist der Zorn, den Jesus am Kreuz absorbiert hat für uns. Er hat den Zorn für dich und mich getragen, damit wir Erlösung bekommen. Das war vor 2000 Jahren. Die Erlösung am Kreuz. Jesus hat den Zorn getragen. Eschatologischer Zorn, das ist der Zorn, wenn die Bibel spricht über Tag des Herrn oder über den Tag des Zorns. Jesus kommt wieder und die ihm gehören, die können sich freuen, die können jubeln. Es wird ein wunderbares Wiedersehen. Für die anderen was? Zorn. Die ganze Erde wird hier auf den Kopf gestellt. Petrus schreibt, sie wird verbrannt. Die Leute werden in Panik verfallen. Bewahrt uns vor dem Angesicht des Lammes. Das ist der eschatologische Zorn, ewiger Zorn. Wir kennen das unter dem Begriff Hölle. Das sehen wir in Offenbarung, wo Gottes Zorn ewig auf einem bleibt. Und dann dahingebender Zorn. Dahingebender Zorn. Gott überlässt Menschen sich selbst. Das ist dahingebender Zorn. Das ist das, worum es jetzt im Römerbrief geht. Um diesen Zorn soll es gehen. Wir sehen das, guckt mal in diesen Versen dreimal. Also Vers 24 sagt er, darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit. Vers 26, deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften. Vers 28, ist jetzt hier nicht mehr drauf, und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Dreimal wird es gesagt, ein Zorn. Ja, wo Gott Menschen hingibt. Dieses Wort hingeben, Paradidomie, das bedeutet ausliefern, überlassen, übergeben. Wir kennen das zum Beispiel aus Texten, wo Judas Jesus den Juden ausgeliefert hat. Hat ihn ja verraten durch einen Kuss und dann hat er den Juden ausgeliefert, ihnen übergeben. Oder Jesus sagt später seinen Jüngern, dass Menschen euch Synedrien, also so Gerichtshöfen und Königen übergeben werden, ausliefern werden, hingeben werden, ja. Aber hier in unserem Kontext übergibt Gott die Menschen nicht anderen Menschen, sondern er überlässt sie sich selbst. Er liefert sie sich selbst aus. Wir könnten auch sagen, Gott verlässt den Menschen. Gott zieht seine gute Hand zurück und hält den Menschen vom Bösen nicht mehr ab. Er überlässt ihn ganz seinen Wünschen, ganz seinem Herzen, sagt, mach, was du willst, mach. Benedikt Peters hat gerade zum Thema Begierden hat er gesagt, wohl uns, wenn Gott sie, also die Begierden, zurückhält, sodass sie nicht ungezügelt durchbrechen. Wehe uns, wenn Gott sie nicht mehr hemmt und ihnen freie Bahn lässt. Geschwister, wie schlimm ist es und wie schrecklich ist es, wenn Gott den Menschen verlässt, nicht wahr? Und wenn Gott den Menschen sich selbst überlässt. Was kann Gutes dabei entstehen? Ich will euch das mal anhand der Schrift zeigen, was wir so im Neuen oder auch im Alten Testament finden, wie so etwas aussieht. Ich will einfach mal die Texte vorlesen. Ihr könnt euch die Bibelstellen aufschreiben, müsst ihr jetzt nicht alle aufschlagen. Aber hört mal genau zu. Psalm 81, 11 bis 13, wo es auch um Israel geht, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Und jetzt. Und ich gab sie der Verstocktheit ihres Herzens hin. Sie wandelten nach ihren Plänen. Das ist nicht gut. Apostelgeschichte 7, 41 bis 43, da wird etwas Ähnliches gesagt, auch über das Volk Israel. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer dar. Wir kennen die Geschichte mit dem Götzendienst. Und erfreuten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie hin, dem Herr des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. Gott gab sie hin. Hosea 4, da geht es um Ephraim. Hosea 4, 17 bis 18. Ephraim ist an die Götzen gebunden. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn machen. Soll er machen. Ihr Saufgelage ist ausgeartet. Sie haben sich der Hurerei hingegeben. Ihre Beschützer haben die Schande geliebt. Da sehe ich so gewisse Parallelen zum Römertext. Vielleicht noch ein letztes. 2. Chronik 24, 17 bis 21. Und nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder. Und der König hörte auf sie und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn über Juda und Jerusalem wegen dieser ihrer Verschuldung. Und guck, was Gott macht. Und er sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen. Und diese zeugten gegen sie aber sie nahm es nicht zu Ohren. Das ist wie so oft, ja. Denkst, geht doch nicht ins Gericht, geht doch nicht, ich schicke meine Propheten, hört auf sie, hört, sie warnen euch. Nein, brauche ich nicht. Steinigt sie, scheucht sie weg, bringt sie um. Und dann, Vers 20, und der Geist Gottes kam über Sekaria, den Sohn Jojadas, des Priesters, und er stand auf über das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Es wird euch ja nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat er euch verlassen. Geschwister, ich hoffe, dass ich euch dafür sensibilisieren kann, dass wir Gott dringend brauchen. Du brauchst Gott. Wir sind nicht dafür geschaffen, ein Leben ohne Gott zu leben, sondern mit ihm, zur Gemeinschaft mit ihm. Aber so wie hier im Römerbrief, wenn der Mensch rebelliert und Gott aus seinem Leben verbannt und sagt, ich will dich nicht, lieber meine Götzen, dann, und das sehen wir auch gleich in den nächsten Versen, zerstört der Mensch sich selbst. Wenn Gott den Menschen verlässt, wenn Gott den Menschen sich selbst überlässt, dann artet der Mensch aus. Wenn Gott uns verlassen würde, wenn Gott dich verlassen würde, Ausartung. Wir würden uns zerstören. Wir brauchen Gott, um zu leben. Nochmal Vers 24. Darum hat Gott sie hingegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Hier vielleicht eine kleine Anmerkung. Es heißt vielleicht, wenn ihr eine Schlachter habt, Schlachterübersetzung, da heißt es, er gab sie in die Begierden. Aber wenn man es genau nimmt, heißt es in den Begierden. Er gab sie in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit. Das heißt, die Begierden aus dem Herzen, die waren schon die ganze Zeit da. Die sind die ganze Zeit da gewesen. Das, was der gefallene Mensch sich wünscht, nachdem er so sehr verlangt, was er begehrt, nach was ihm so sehr drängt, das war schon die ganze Zeit im Herzen da, von Anbeginn seit dem Sündenfall. Es ist also weniger so, dass Gott einen so hineinstößt in so urplötzliche Begierden. Nein, sondern er lässt sie einfach los in den Begierden, in diesem Sumpf. Und jetzt kann der Mensch sich entfalten und kann machen, was er will, weil ihn ja keiner mehr aufhält. Gibt ja keine Schranken mehr, keine Grenzen mehr. Welche Begierden sind da in dem Herzen? Nun, ich denke, wenn wir so den Kontext lesen, was wandelt da im Herzen rum, was kreist da rum? Nun, zum einen wissen wir ja, was, dass der Mensch sich von Gott abwenden will, dass er sich auch abwendet, dass er ihm keinen Dank bringt, dass er lieber leeren Gedanken, Überlegungen folgt, als der Wahrheit Gottes, dass er sich sein Götzen zurechtbastelt, schon in seinem Herzen. Das ist böse. Das sind böse Begierden, nicht wahr? Das alles kommt aus dem Herzen. Das will der Mensch und Gott lässt ihn gewähren. Aber es steckt noch so viel Weiteres, auch Abtrünniges im Herzen des Menschen. Jeremia 17 sagt, arglistig ist das Herz, nicht wahr? Mehr als alles und verdorben ist es, wer mag es kennen? Jesus sagt, Markus 7, 20 bis 23, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken. Das sind die schlechten Gedanken hier drin, im Römerbrief. Hurerei sehen wir auch. Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. All das steckt in diesem Herzen. Und jetzt bricht es los. Es wird man so einen Damm so langsam lösen und da kommt schon die Flut drüber und bricht den einen Stein weg und den anderen. Und irgendwann kommt dieser ganze Wall, dieser ganze Schwall über einen. Alles, was im Herzen brodelt, Gott hält es nicht mehr zurück. Wisst ihr, und ich glaube, all das, was wir jetzt noch im Anschluss lesen werden, die weiteren Verse, die zeigen, wie so ein Leben als Mensch ohne Gott, wie es aussieht, wie es ausartet. Alles, überleg mal, alles Gute, was Gott den Menschen bereithält, ja, das Gute, seine Moral, seine Ordnungen, auch zum Beispiel für die Ehe, das wird komplett auf den Kopf gestellt, verdreht, vertauscht. Das Gewissen wird stillgelegt. Der Mensch wird, und das ist jetzt ein harter Ausdruck, aber ich finde das, was wir hier lesen, das bringt es zum Ausdruck. Er wird, wenn Gott ihn mehr und mehr verlässt, zu einer unmoralischen Bestie, Kreatur und zerstört sich selbst. Das ist das, wenn Gott den Menschen verlässt und ihn sich selbst überlässt. Bitte nicht falsch verstehen hier, Geschwister. Gott verlässt Menschen oder Völker oder Nationen, Länder. Er verlässt sie nicht von einem Tag auf den nächsten und komplett bricht das Chaos aus, sondern wir wissen, Gott ist ein Gott, der langsam ist zum Zorn. Er ist geduldig, aber er zürnt. Aber je mehr Gott Menschen dahin gibt, ja, ist wie so ein Prozess, je mehr er sich zurücknimmt und den Menschen sich selbst also überlässt, desto unmoralischer wird der Mensch. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis am Ende dieser Hammerschlag kommt und Gott vernichtet oder bestraft. Das Gericht kommt. So war es bei der Sintflut, so war es bei Sodom und Gomorra, so war es bei den Kanaanitern, so war es auch bei Israel. Verschleppung, Babylon, warum? Gott gibt sie dahin. Was machen sie? Sie atmen aus. Götzendienst. Das ist, wenn wir heute auf Deutschland schauen, was meint ihr? Was haben wir für einen Eindruck? Was beobachten wir? Haben wir einen Werteverfall? Haben wir zunehmende Unmoral? Spielt Gott noch eine Rolle im Leben der Menschen? Also mein Eindruck ist, dass Gott auch Gericht ausübt über Deutschland. Es verlässt. Gott überlässt Deutschland sich selbst, so wie aber auch andere Nationen. Und es wird nicht besser, außer es passiert was? Was brauchen wir? Neue Politik? Es sei denn, der Mensch tut Buße. Buße. Hinkehr zu Gott. Das bewegt, das verändert. Buße. Bleib so lange an diesem Vers hier, gell? Darum hat Gott die Menschen hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit. Gott gibt sie der Unreinheit preis. Also dahin führt das Herz den Menschen zur Unreinheit. Akatharsia heißt das Wort. Das bedeutet Schmutz, moralischer Schmutz, Unanständigkeit, Zügellosigkeit. Es wird vor allem hier im Kontext von sexuellen Sünden verwendet. Ja, so auch hier jetzt im Römerbrief. Ja. Er sagt es ja auch im Nachhinein, wie die Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Darin zeigt sich die Unreinheit, die aus dem Herzen brodelt. Dahin will der Mensch. Interessant ist für dieses Wort schänden, in anderen Übersetzungen steht entehren, verunehren. Ja. Das heißt, guck mal diesen Bezug. Die Menschen wollen Gott nicht ehren, Sie wollen ihn nicht verehren. Gott gibt sie dahin, damit sie sich selbst entehren, indem sie ihre Leiber untereinander schänden. Das ist die Folge. Darin zeigt sich der Zorn. Diese Gott-Mensch-Beziehung, diese Vertikale, ja, wird verworfen. Das will der Mensch nicht. Und das hat Folgen auf die Horizontale, auf die Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Der Mensch zerstört sich selbst. Er entehrt sich selbst. Er entartet. Wir werden gleich noch in den kommenden Versen dann sehen, wie das genau konkret aussieht. Es wird sehr detailliert beschrieben. Ist auch erschreckend, ja. Vers 25. Die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also Paulus, ich will es hier nicht mehr so tief ausführen, aber Paulus, er nimmt nochmal den Grund, warum Gott die Menschen dahin gegeben hat. Er gibt es nochmal wieder, was wir ja schon behandelt haben. Das ist die Abwärtsspirale. Das ist die Abwärtsspirale. Weil der Mensch sowas mit Gott macht. Das Problem ist nicht intellektueller Natur. Das Problem ist das böse Herz. Der Mensch will nicht. Er tauscht die Wahrheit in eine Lüge aus. Er verehrt das Geschöpf anstatt den Schöpfer Gott. Das ist die Abwärtsspirale. Mir fällt jetzt spontan ein, ich habe immer wieder mal, gucken wir noch mal ein paar Videos über Frank Turek. Der verteidigt den Glauben, setzt sich hier sehr für das Christentum, für das Evangelium ein. Und es ist interessant, was er für Erfahrungen macht. Er redet sehr viel mit Leuten, er sucht die Diskussion und er merkt, da kommt viel Konter. Und dann sagt er aber am Ende immer, wenn das Christentum wahr wäre, würdest du es annehmen? Würdest du daran glauben, wenn es wahr wäre? Nehmen wir es mal an. Und oft macht er die Erfahrung, trotz dieser ganzen Beweislast und so alles, was dafür spricht, sagen die Menschen dann nein. Und er denkt, ja, warum? Das Problem ist ja nicht intellektueller Natur. Es fehlt auch nicht an Beweisen. Also er ist da sehr tief involviert. Und was er merkt, ist, er zieht eine Bilanz und merkt, es ist einfach, der Mensch will nicht. Er will einfach nicht. Das ist das böse Herz. Und wir denken, wir können hier mit Argumenten kommen und überzeugen. Ich meine, es ist gut, dass wir Argumente bringen. Aber wenn Gott das Herz nicht ändert, das Herz sagt, der Mensch sagt, nein. Egal, ich will lieber bei meinem bleiben. Vielleicht ist meins nicht ganz so richtig, aber ich liebe es. Ich will das. Ich will diesen Schöpfer Gott nicht. Ich will Jesus nicht, ich will das Evangelium nicht. Lass mich damit in Ruhe. Aber wenn es doch wahr ist, nein. Es ist das Herz. Darum gibt Gott sie dahin. Und dann interessant ist, am Ende sagt Paulus, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Ja, der Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Das muss mal wieder rein, oder? Das muss rein. Bei diesem ganzen Text werden wir, denke ich manchmal schon, oh, jetzt komme ich hinter die Kanzel und was geht's? Gottes Zorn. Nächste Predigt Gottes Zorn. Nächste Predigt Gottes Zorn. Oh, da muss erst mal Lobpreis rein. Lobpreis, ja? Weil der Mensch Gott so entehrt. Und Paulus bricht hier aus in eine Doxologie, ja, in einen Lobpreis, Anbetung, als würde er, ich weiß nicht, vielleicht es nicht mehr aushalten. Gott muss erstmal wieder gelobt werden, denn er ist der wahre Schöpfer Gott. Er muss angebetet werden. Und nicht die nichtigen Götzen. Das ist das, was auch Sigi vorhin vorgelesen hat, ja, in den Psalmen. Auch im Psalm 148 laufend, lobt den Herrn, lobt ihn, die Schöpfung lobe ihn, ihr Menschen lobt ihn, die Tiere loben ihn, Himmel, Erde, lobt ihn. Er ist es wert, er ist es würdig, nicht wahr? Er hat alles gemacht, auch uns, zu seiner Ehre, nicht zur eigenen Ehre, also zur menschlichen Ehre. Die ganze Schöpfung lobt ihn, denn er ist es wert und wir wollen hier zusammen, nicht wahr, mit Paulus einstimmen in diesen Lobpreis. Denn er verdient es. Das haben wir auch so schön in den Liedern gemacht gerade. Es ist gut, Es ist gut. Es ist richtig. Es ist richtig. Jetzt kommt der Knaller, Vers 26 und 27. Vielleicht kurz hier. Es heißt hier zu Beginn, deswegen, sagt es nochmal, deswegen, weil der Mensch Gott eintauscht, weil er den Götzen anbetet, hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften. Also diese schändlichen Leidenschaften, diese entehrenden Leidenschaften, das sind die, die wir in Vers 24 gerade gelesen haben, dass sie ihre Leiber untereinander entehren. Das ist das, was das Herz des Menschen begehrt, das ist, wohin ihn sein lustvolles Herz treibt, in schändliche Leidenschaften, in sexuelle Unreinheit. Zerstört sich selbst. Und jetzt führt Paulus das konkret aus. Guckt mal, was er sagt. Denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Diese schändlichen Leidenschaften, diese entehrenden Leidenschaften, sie arten aus in Homosexualität. Homosexualität, Frauen mit Frauen, Männer mit Männern. Da habe ich mir gedacht, wie kommt Paulus jetzt auf sowas? Warum spricht er über diese Abwärtsspirale die ganze Zeit? Und dann kommt er auf einmal jetzt gezielt auf dieses Thema, also so wie ich es aus dem Text rauslese, Homosexualität. So als Folge des Zornes Gottes. Das ist ja die Folge davon, weil der Mensch sowas mit Gott macht. Da habe ich mir überlegt, wieso nimmt er das? Wieso spricht er darüber? Es gibt doch noch so viel weiteres. Und das spricht er auch an am Ende des ersten Kapitels. Aber was ich hier denke, ich glaube, was Paulus hier klar machen will, ist nicht, dass sobald der Mensch Gott verlässt oder Gott den Menschen verlässt, alle Menschen auf einmal homosexuell werden. Ich meine, hätten wir wahrscheinlich keine Menschen mehr jetzt. Aber was ich glaube, ist, Paulus nimmt diese Sünde, diese Homosexualität als stärksten Ausdruck, als stärkstes Beispiel dafür, wie tief der Mensch in den Morast der Unmoral versinken kann und auch versinken wird, je mehr Gott ihn Stück für Stück für Stück sich selbst überlässt, ihn verlässt. Der Mensch wird, also wenn Gott ihn verlässt, immer unmoralischer, in allen Bereichen, in allen Facetten. Aber ich denke hier ein Gipfel, den Paulus hier anspricht, einen Gipfel der Unmoral, der zeigt sich vor allem in Homosexualität. So pervertiert, so entstellt kann der Mensch werden, wenn Gott ihn in seinen Begierden loslässt. Viele Theologen, die sprechen das auch an und die sagen auch, zum Beispiel, Paulus spricht hier zuerst die Frauen an. Er sagt, Frauen mit Frauen. Er sagt, wieso ist das so? Und viele gehen davon aus, dass die Verdorbenheit so weit, so tief sinken kann, dass sogar Frauen da mitmachen, weil Frauen ja gewöhnlich eher zurückhaltender sind, was solche Sachen angeht, was solche Praktiken angeht. Da ist die Hemmschwelle höher. Aber Paulus sagt, nein, selbst da, alle sinken tiefer und tiefer in diese Abwärtsspirale, in diese Unmoral. Wisst ihr, mir kam sofort, wenn ihr so einen Text lest, was kommt euch da für ein Text in den Sinn? Also mir kam sofort Sodom und Gomorra auf Anschlag. Wenn wir sagen, das ist wie Sodom und Gomorra, oder wenn die Welt sagt, ja, wenn du auf der Arbeit mit anderen Kollegen redest und die sagen, das ist wie Sodom und Gomorra. Was meint man damit? Wir verbinden damit abgrundtiefe Unmoral, auch sexuelle Unmoral auf unterstem Niveau. Dort ist Chaos, dort ist Orgie. Judas 7 sagt über die Städte, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich ebenso wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Also wir sehen, hier wird auch gesagt, sexuelle Perversion in allen Facetten. Vor allem sehen wir auch diese ungebremste Homosexualität in 1. Mose 19. Schlagt mal ganz kurz auf, es erschüttert immer wieder, aber ich will euch das kurz zeigen. 1. Mose Kapitel 19. Guck mal, wie es da heißt. Ich lese mal ab Vers 4. Also wir kennen die Geschichte ja, die zwei Männer, also die Engel, kommen Lot besuchen. Da heißt es in Vers 4, sie hatten sich noch nicht niedergelegt. Da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom jungen Mann bis zum Greis, das ganze Volk insgesamt. Oha. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Und Lot trat hinzu, zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sprach, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Sieh doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Lasst mich sie doch zu euch herausbringen und tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sprachen, zurück da! Und sie sprachen, der eine da ist gekommen, um als Fremder hier zu weilen und will den Richter machen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres tun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und traten herzu, um die Tür aufzubrechen. Und die Männer streckten ihre Hand aus, also die zwei Engel, ja, und brachten Lot zu sich herein ins Haus und verschlossen die Tür. Und die Männer, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten. Und sie wurden müde, den Eingang zu finden. Überlegt mal. Erstmal dachte ich mir, ich lese mir das durch. Da heißt es, alle jungen Männer, alle Greise, also alt und jung Männer, der ganzen Stadt, die kommen da zusammen. Weiß nicht, ob es jetzt wirklich die komplette Stadt war, aber da war wahrscheinlich eine Riesenmasse. Alle kommen zusammen. Denken wir, was ist das schon für eine Gier, über diese zwei Männer, die zu Lot gekommen sind, herzufallen, sie zu überfallen. Und dann liest man noch am Ende, dass sie mit Blindheit geschlagen werden, die Männer. Ja, die Lot und die anderen erkennen oder vergewaltigen wollten. Und sie sind aber so erfüllt mit Gier und Wollust, das ist das, was Paulus im Römerbrief sagt, in ihrer Wollust zueinander entbrannt, dass sie, denke ich mir, du wirst blind, ja, dann suchst du das Weite, dann läufst du weg. Denkst, jetzt genug, ich bin blind. Nee, sie suchen weiter nach dem Eingang, wo sie sind. Denke ich mir, wie krass. Wie heftig. So sieht es aus, wenn Gott Städte dahin gibt. Sie werden so pervertiert, dass die Menschen sich selbst entehren, zerstören und Gott sie auch am Ende was? In seinem Zorn in Schutt und Asche legt. Paulus sagt praktisch, so tief kann der Mensch sinken, wenn Gott ihn immer mehr dahin gibt. Das ist so der Zenit. So zeigt sich auch das, was Paulus in Epheser 4 sagt. Sie sind entfremdet dem Leben Gottes. So sieht es aus, ein Leben ohne Gott, entfremdet von dem. So artet es aus. Was sagt Gott? Wir können den Schöpfungsbefehl Ziege hat vorhin aus 1. Mose gelesen, ja, die geordnete Schöpfung, die gute Schöpfungsordnung. Was sagt Gott? Darum wird ein Mann, was? Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein, nicht wahr? Das ist Physikos, das ist natürlich, wie wir es im Römerbrief haben. Das ist normal. Es heißt nicht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Mann anhängen. So heißt es nicht. Aber der Mensch verwirft Gott und somit auch Gottes Ordnungen, Gottes Schöpfungsordnungen. Und sein Herz will das, wie heißt es hier, das Widernatürliche. So artet es aus. Das war zum einen schon zur Zeit des Paulus so. Weiß nicht in welchem Ausmaß, aber es war auf jeden Fall bekannt. In der griechisch-römischen Welt war zum Beispiel die Päderastie auch eine Praxis. Das ist, wir kennen diesen Begriff Knabenliebe. Also Paulus nennt den Begriff in 1. Timotheus 1,10, 1. Korinther 6,9, wo es darum geht, dass auch Mann mit Mann oder Mann mit Jüngling Verkehr haben. Der Begriff Weichling nennt er auch in 1. Korinther 9. Lustknabe könnten wir auch sagen. Wenn ein Mann oder ein Jüngling meint, oder das heißt meint, sich von anderen Männern sexuell missbrauchen lässt. Unser Begriff heute, Homosexualität, hat wahrscheinlich noch eine breitere Bedeutung, ist nicht so darauf getrennt, was Paulus hier sagt, aber trotzdem, es ist der Verkehr mit dem gleichen Geschlecht. Es ist verkehrt. Es ist nicht richtig. Gott gibt dahin. Ich habe mal einen Artikel gesehen in der Zeitung Die Zeit. Kennt die Zeitung wahrscheinlich, gell? Die Zeit hat einen Artikel mal rausgebracht, 2017, über die Meilensteine der homosexuellen Bewegung in Deutschland. Da waren viele, viele Meilensteine. Ich werde nicht alle nennen, aber hört mal zu. 1949, die neu gegründete Bundesrepublik lässt den von den Nazis verschärften Strafrechtsparagraphen 175 bestehen. Er bestraft widernatürliche Unzucht zwischen Männern, egal welchen Alters. Kurz gesagt, 1949, strafbar. Wer sowas praktiziert, Strafe. Gericht, Gefängnis, ja. 1969, 20 Jahre später, die sozialliberale Regierung von Willy Brandt entschärft den Paragraphen 175. Ab dem 1. September ist praktizierte männliche Homosexualität unter Erwachsenen nicht mehr strafbar, zumindest ab 21 Jahren. Später wurde es dann nochmal aufgelockert auf 18 Jahre. 1994, der Schwulenparagraf 175 fällt. Also er ist nicht mehr strafbar. 2001, die eingetragene Lebenspartnerschaft für Homosexuelle wird deutschlandweit eingeführt. Und jetzt am 1. Oktober 2017, die Ehe für alle tritt in Kraft. Seitdem dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Also, Geschwister, was ich euch zeigen will, ist die Entwicklung, sie zeigt, wie der Mensch immer weiter, Stück für Stück, nicht an einem Tag, ihr merkt ja, es kann Jahre gehen, Jahrzehnte gehen, wie er sich immer weiter von Gott entfernt, von den Maßstäben Gottes. Die Unmoral nimmt zu, jetzt nicht nur bezogen auf Homosexualität, das war jetzt ja ein Beispiel, ich denke, es sind auch andere Bereiche, die Paulus auch nachher nennt im Römerbrief. Aber es ist schon erstaunlich, sowas zu sehen, gell? Es wird immer weiter aufgelockert, aufgelockert. Du bist nicht tolerant genug. Was ist los? Jeder hat doch heute das Recht zu sein, was er ist, was er will, was er machen will. Ist nicht schön. Er sagt hier am Ende, und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Wisst ihr, für diese, ich denke generell für jede Unmoral, aber auch speziell für diese Tiefe der Unmoral, Für diese Ausschweifungen gibt es einen Lohn, sagt Paulus. Antimistia, so heißt das Wort, eine Gegenleistung, eine Vergeltung für das, was man getan hat. Also deine Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Ja, und in diesem Fall keine guten. Ja. Kennen diese ganzen Folgen, Geschlechtskrankheiten, HIV-Virus, das Endstadium heißt ja AIDS, Syphilis, psychische Erkrankungen wie Depressionen, die fließen da alle mit ein in das Ganze. Ich möchte es vielleicht nicht nur auf Homosexualität beschränken, auch auf andere Sachen, auf diesen ständigen Partnerwechsel, auf diese Unmoral, aber es folgt daraus, was man sät, wird man auch ernten. Oh, ich komme mir manchmal so schlecht vor, wenn ich hier stehe, weil ich euch nur schlechte Nachricht bringe. Irgendwie denke ich mir, oh, und jetzt schon wieder und wieder. Aber Geschwister, das ist das Wort, das ist der Römerbrief. Geht noch 2 Kapitel so. Aber Geschwister, ganz ehrlich, das, was wir heute gehört haben, das spricht doch gegen unser Gesellschaftsbild, nicht wahr? Das spricht gegen unsere Gesellschaftswerte. Der Mensch ist doch, man sagt doch, ist doch eigentlich ist er doch tief im Innern grundsätzlich gut. Ja, da gibt es mal ein paar Ausreißer, aber grundsätzlich ist er doch vernünftig und gut. Aber die Bibel, sie sagt was anderes. Sie stellt dich ganz ungeschminkt dahin. Du bist vielleicht schockiert, wie böse der Mensch, wie böse du eigentlich bist. Und zu was dein Herz fähig ist. Aber wisst ihr, würden wir jetzt hier stehen bleiben, dann wird das Ganze wieder sehr düster aussehen. Ich will euch so nicht nach Hause schicken. Nach dem, was wir hier gehört haben, nach diesem schwarzen Himmel, sage ich mal, nach dieser schlechten Nachricht, ja, muss man doch sagen, da leuchtet doch umso heller, umso deutlicher die gute Nachricht hervor, oder? Das Evangelium leuchtet und strahlt hier viel mehr hervor, weil wir sehen, in welchem Zustand wir sind, der Mensch ist. Wir sind nicht besser als die hier im Römerbrief. Das ist das Herz. Und wie es heißt ja, die gute Nachricht wird erst zur guten Nachricht, wenn wir die schlechte Nachricht zuerst hören. So entfaltet Paulus hier das Evangelium. Systematisch im Römerbrief. Und guck, das ist das Schöne. Gott gibt die Menschen dahin. Okay. Weil sie böse sind. Aber er rettet auch genau diese Menschen, die so böse sind. Er reißt sie raus. Egal, ob man jetzt hier homosexuell ist oder nicht oder einer anderen Sünde verfällt. Gott hat seinen Sohn geschickt, um für uns ja, sein Leben zu geben. Und du persönlich, du sitzt heute hier, nicht dein Verdienst, sondern du sitzt aus reiner Gnade hier, weil Gott dich herausgerissen hat aus dieser Abwärtsspirale, aus diesem Elend. Sitzt du heute hier? Darf ich heute hier stehen? Das ist alles Gnade. Gnade, dass du hier sitzt, dass Gott dich herausgerissen hat. Aus dieser Gottesferne, aus diesem Elend. Preis ihn dafür. Willst du ihn preisen? Und ihn preisen, oder? Keiner von uns ist da besser, klüger, moralischer. Ich möchte abschließen mit diesem Vers. Guckt mal, auch eine harte Wahrheit, aber am Ende so schön. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, Paulus schreibt an die Korinther, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenständer noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Schmäher noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Oh, das ist aber schlecht. Das sind aber schlechte Nachrichten. Und solche sind einige von euch gewesen. aber, oh gut, dass da ein Aber steht, aber, was aber? Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Ist das nicht Evangelium? Das ist Evangelium. Oh, dann halten wir das Evangelium viel höher. Ja, nachdem wir sowas gehört haben und jetzt das Evangelium, herrlich. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Ich mache dann den Abschluss. Vater, du siehst, was der Römerbrief hier sagt, was dein Wort sagt. Stellt uns ganz ungeschminkt dahin, Herr. Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte, wenn wir den Zustand sehen des Menschen und somit auch unseren Zustand, Herr. Denn das Herz ist überall, es ist gleich, das Potenzial ist da, das Böse ist da. Herr, und wir können uns nicht abheben. Ich kann mich nicht abheben, Herr, über andere. Ich bin nicht besser. Der einzige Grund, Herr, ist Gnade. Du hast mich gereinigt. Du hast den Zorn für mich getragen. Du hast den Zorn für uns getragen, für unsere Unmoral, für unsere, sei es auch nur gedanklichen Ausschweifungen, egal in welcher Form auch immer, Herr, du hast es getragen, denn du bliebst rein, perfekt. Jesus, ich lobe dich, ich danke dir für das Evangelium. Das ist so eine gute Nachricht, Herr. Wir brauchen diese gute Nachricht. Das ist die Nachricht, deine Botschaft, sie verändert uns, ja, weil du hinter deiner Botschaft stehst. Es ist Kraft Gottes. Danke, dass wir hier heute sitzen dürfen. Jeder Einzelne hier auf der Bank, er sitzt hier, Herr, aus Gnade. Es ist Gnade, es ist keine Gerechtigkeit, jetzt werden wir alle weg. Es ist Gnade, wir dürfen hier sitzen und wir dürfen aus Gnade errettet sein, deine Kinder sein. Wir dürfen auch unter deinem Segen leben, Herr. Nicht unter deinem Zorn, unter deinem Fluch, unter deinem Segen. Vielen Dank dir, Herr, dass du uns nicht verwirfst. Danke dir, dass du uns nicht dahin gibst. Herr, danke dir, dass du uns liebst, dass du deine Töchter und Söhne liebst. Danke dir, Jesus. Amen.